Welcome to Starkey Experts, dem Hörakustik-Podcast des Starkey Education and Training Teams.
Na, was macht ihr gerade? Solltet ihr im Moment nicht auf der Couch, im Garten oder sonst wo liegen, dann hört ihr den Podcast bestimmt nebenbei. Ihr konsumiert also diesen Inhalt, während ihr gerade etwas anderes zustande bringt. Man könnte auch sagen, während ihr etwas anderes leistet. Idealerweise ergibt das, was ihr leistet, auch noch einen Sinn oder nochmal anders ausgedrückt, es ist einer bestimmten Sache nützlich. So, und jetzt Achtung, etwas Nützliches zustande bringen kann man auch als Dienstleistung bezeichnen. Wenn man dieses schöne Wort nun ins Englische übersetzt, dann erhält man ein anderes schönes Wort und das kennt ihr auch alle, das heißt Service. Was wir uns alle auf die Fahne schreiben, schreibt sich unser heutiger Gast sogar in den Namen. Heute ist nämlich, tja, jetzt kommt der Artikel, der Individualakustiker-Service oder die IAS zu Gast, das werden wir jetzt sehen, bei uns im Starkey Experts Podcast. Und damit herzlich willkommen, Jürgen Leisten, schön, dass Sie da sind. Hi.
Ja, vielen Dank für die einführenden Worte. Vielen Dank für die Einladung, Herr Balmes. Ich freue mich.
Prima. Ja, vielleicht fangen wir direkt an. Sie schreiben sich in den Namen. Was bedeutet Service für Sie?
Tatsächlich haben wir uns den Namen Individualakustiker Service GmbH ganz bewusst ausgesucht. Viele Leute denken immer, der sei ja unglaublich sperrig, dieser Name. Aber wir wollten damit wirklich etwas Besonderes ausdrücken. Der Begriff Individualakustiker, der bezeichnet für uns in unserer Gedankenwelt eigentlich inhabergeführte Fachgeschäfte, weil die Klammer, also das, was alle inhabergeführten Fachgeschäfte eigentlich auszeichnet, das ist, dass sie extrem individuell sind in ihrer Herangehensweise, in der Situation, in der sie sind, in der Unterstützung, in dem Unterstützungsbedarf, den inhabergeführte Akustiker haben. Deswegen Individualakustiker und das Service. Das haben wir mit aufgenommen, weil wir wirklich sehr deutlich machen wollten, wie hoch unsere Dienstleistungsorientierung ist. Also wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die größtmögliche Kundenzufriedenheit, Mitgliederzufriedenheit zu erreichen. Deswegen fanden wir es sinnvoll, auch den Service so richtig deutlich ausgeschrieben, explizit mit in unsere Bezeichnung zu nehmen.
Sehr gut, dann wäre meine nächste Frage so ein bisschen gewesen, ja, was ist denn so die Philosophie, aber im Prinzip ist es das ja schon, oder sind es zumindest große Teile, wenn ich sie richtig verstehe? Also einzelinhabergeführte Betriebe individuell auch zu unterstützen bei den individuellen Herausforderungen. Wie schaffen Sie das? Sie haben sich da mit Sicherheit Werkzeuge überlegt oder Maßnahmen. Vielleicht haben Sie da ein paar von uns im Petto, die Sie mal vorstellen möchten oder einfach mal nennen möchten, wie auch immer.
Ja klar, sehr gerne. Als wir 2014 mit den ersten Herstellern über unsere Idee der Neugründung einer Einkaufsgemeinschaft gesprochen haben, da gab es von vielen Herstellern den wirklich gut gemeinten Hinweis, dass es doch eigentlich schon sehr, sehr viele Einkaufsgemeinschaften in unserer Branche gäbe und man nicht noch unbedingt eine weitere bräuchte. Das haben wir tatsächlich genauso gesehen. Wir waren auch der Meinung, dass es nicht noch eine weitere Einkaufsgemeinschaft des alten Zuschnitts brauchen würde. Und deswegen sind wir mit einem ganz anderen Programm damals an den Start gegangen, als man es halt von den damaligen Einkaufsgemeinschaften kannte oder auch jetzt noch kennt. Das Thema Einkaufspreise, das ist aus unserer Sicht ein reiner Hygienefaktor. Etwas, das einfach vorhanden sein muss, um überhaupt ernst genommen zu werden. Aber um die Wettbewerbsfähigkeit von inhabergeführten Fachgeschäften im Wettbewerb zu stärken, in einem zunehmenden Wettbewerbsumfeld zu stärken, mussten aus unserer Sicht ganz andere Dinge Einzug ins Angebot halten. Und genau da sind wir bei dem, was uns so auszeichnet oder was so unsere Eckpfeiler sind. Da ist zum einen ein wirklich riesiges Angebot an Marketingmaßnahmen in Breite und Tiefe, das den Mitgliedern zur Verfügung steht. Ich rede da nicht über die üblichen 2-3 Anzeigenvorlagen oder die Vorlage für eine Postwurfsendung oder so etwas in der Art, sondern wir stellen den Mitgliedern tatsächlich ein so großes Portfolio zur Verfügung, dass wir tatsächlich einmal in 3 Monaten unsere Mitglieder mit unserem Außendienst besuchen. Wir haben dann die sogenannte Projektübersicht dabei, in der sind dann alle neuen Werbemaßnahmen und Werbeformen aufgeführt. Und diese Projektübersicht hat dann so meistens um die 30 Seiten. Das heißt, wir zeigen etwa 30 Neuigkeiten in einem Quartal. Und das ist halt wirklich eine enorme Vielfalt. Diese Vielfalt brauchen wir, weil wir ja Individualakustiker-Service heißen. Da schließt sich das Ganze jetzt. Ne? Wir haben halt sehr viele inhabergeführte Fachgeschäfte als Mitglied, die alle einen unterschiedlichen individuellen Unterstützungsbedarf haben. Und deswegen brauchen wir auch diese immense Vielfalt an Dingen. Deswegen bieten wir so viel an Marketingmaßnahmen an.
Jetzt sehe ich da, wir haben ja eine Sichtverbindung, also eine Kameraverbindung gerade hier. Ich sehe im Hintergrund, das haben Sie wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund dort hängen bei Videotelefonie, da sehe ich ja so ein paar Schlagwörter. Ich sehe die Goldene Concha, das kenne ich, da wurden wir auch schon mal mit ausgezeichnet als Hersteller, so bestimmte Hörsysteme von uns. Ich sehe den Mercator-Hörtest. Was ist denn der Mercator-Hörtest?
Was Sie da hinter mir sehen, das sind ja ganz besondere Sachen. Die gibt es aus meiner Sicht tatsächlich in der Branche ansonsten nirgendwo. Das sind Dinge, die wir als Differenzierungselemente bezeichnen. Okay. Der Mercator-Hörtest ist eines dieser Differenzierungselemente, aber ich versuche erstmal zu sagen, warum mir diese Differenzierungselemente insgesamt so wichtig sind, bevor ich auf den Mercator-Hörtest genauer eingehe, denn man muss da immer den Bogen etwas größer machen, weil in der Branche ist nicht so 100% klar, was eigentlich Differenzierung genau ist. Für mich ist die Aufgabe von Marketing oder einer der besonders wichtigen Aufgaben von Marketing eigentlich einen potenziellen Kunden, einen möglichen Kunden durch Argumente ganz gezielt auf sich aufmerksam zu machen und diesen Kunden zum kaufenden Kunden zu machen. Und der Schwerpunkt, ich habe den gerade eben versucht, so ein bisschen zu betonen, liegt tatsächlich auf gezielt. Wenn ich mit Endverbrauchern spreche, die sich so langsam alterstechnisch mit dem Thema Hörgerät beschäftigen müssen, dann stelle ich immer wieder fest, dass dort gar keine Unterschiede zwischen Hörakustikbetrieben gesehen werden. Also da, wo wir Profis immer gerne hätten, dass Endverbraucher die großen Unterschiede erkennen in der Leistungsfähigkeit, da ist das in der Praxis bei den Endverbrauchern überhaupt nicht gegeben. Groß oder klein, Inhaber geführt oder groß filialisiert. Für die Endverbraucher sieht das alles gleich aus. Die wissen nicht, dass es tatsächlich auch Leistungsunterschiede gibt. Kein Wunder, denn im Prinzip tun alle Marktteilnehmer etwas dafür, dass kaum Unterschiede beim Verbraucher ankommen. Wenn man sich zum Beispiel die Schaufenster oder Straßenstopper anguckt, die also dann vor den Hörakustikläden stehen, da wird dann zum Beispiel immer mit dem Aspekt kostenloser Hörtest geworben.
Das stimmt, ja.
An sich ist das gut, aber der Hörtest ist ja auch eine wirklich tolle Dienstleistung. Ne? Von daher ist das Aufgreifen des Hörtests zuerst folgerichtig. Aber wenn alle übereinstimmend und überall ständig mit dem Thema kostenloser Hörtest werben, dann bedeutet das für den Verbraucher eigentlich Folgendes. Okay, ich kann ja überall hingehen, die bieten ja alle genau das Gleiche. Ich kann überall genau den gleichen Hörtest machen. Und das hat mich bei dem Hörtest tatsächlich sehr, sehr gestört. Das ist nicht das einzige Element, bei dem mich das sehr, sehr stört, diese Gleichmacherei. Aber es ist ein wichtiges Element, eine wichtige Dienstleistung für den Hörgeräteakustiker. Und wie gesagt, wenn alle von sich behaupten, hey, bei uns gibt es einen kostenlosen Hörtest, dann bedeutet es für den Endverbraucher, ich kann hingehen, wo ich will. Ich kann zu dem Akustiker gehen, zu dem Akustiker, und die machen alle den gleichen Hörtest mit mir. Deswegen fanden wir, dass es an der Zeit sei, sich über den Hörtest, über eine so wichtige Dienstleistung zu differenzieren und dem Endverbraucher klarzumachen, dass es tatsächlich ganz unterschiedliche Arten von Hörtests geben kann und geben muss. Und wir haben mit dem Mercator-Hörtest einen Hörtest geschaffen, der zunächst so ist wie jeder andere Hörtest, aber dann wird daraus ein echter Richtungshörtest. Das heißt, ein Endverbraucher muss sagen, aus welcher Richtung ein Klang, ein Signal tatsächlich kommt. Es gibt eigene Klangbeispiele dafür, es gibt ein eigenes Audiogramm dafür. Der Kunde muss sich mit seinem Stuhl auch auf das Mercator-Emblem, das in der Mitte des Dolby Surround-Feldes liegt, setzen, der ist also richtig in Bewegung. Und was der Kunde da merkt ist, hey, die machen mit mir etwas völlig anderes als das, was beim Arzt passiert, als das, was bei irgendeinem anderen Hörakustiker passiert. Das, was der Kunde da erlebt, ist Differenzierung. Wenn ich es schaffe, in der Kommunikation dem Kunden zu erklären, warum ein Hörtest, der auch einen Richtungshörtest beinhaltet, für ihn einen echten Benefit, einen echten Nutzen bringt, dann habe ich gewonnen. Der Kunde hat verstanden, wow, die gehen die Extrameile, die bieten mir mehr als die anderen. Ich kann dem Kunden erklären, warum Richtungshören so wichtig ist. Theoretisch ist das schon mal ein Ansatz für einen höherwertigeren Verkauf, weil höherwertigere Hörgeräte das Richtungshören optimal unterstützen. Insofern gewinnen tatsächlich alle dabei. Deswegen ist mir Differenzierung so wichtig. Also das erste Beispiel ist der Mercator-Hörtest. Weg von der Gleichmacherei hin zum, sagen wir mal, Leistungsverhältnis, Preis-Leistungs-Verhältnis. Und dafür muss man halt echte Argumente bringen, die dem Kunden zeigen, hier in diesem Fachgeschäft bekommst du mehr als woanders.
Okay, ja, verstehe ich. Gerade in so einer Landschaft, wenn ich mich einmal in einer gut besuchten Fußgängerzone um 360 Grad drehe und dreimal das Wort kostenloser Hörtest lese, da kann das das sein, was vielleicht meine Aufmerksamkeit erreicht. Das ist genauso, ich habe mal gelernt, Achtung, Lifehack, ich habe mal gelernt, wenn man an einer Tombola teilnimmt, dann soll man die Karte, die man beschreibt und irgendwo einwirft, ein kleines bisschen knicken. Weil wenn ein Mensch diese Karte zieht, dann wird er nach Struktur suchen und gegebenenfalls mit einer höheren Wahrscheinlichkeit das herausziehen, was sich ein bisschen von dem Rest unterscheidet. Ähnliches Konzept trifft hier wahrscheinlich auch zu. Ich habe noch eine Ergänzung für uns. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert an, wie kann ich beraten? Ich finde das also absolut 100% ein guter Ansatz da, über Namen, über die Haptik beziehungsweise über das, wie ich einen Hörtest durchführe, eine Differenzierung zu schaffen. Das könnt ihr mir jetzt da draußen, könnt ihr mir glauben oder ausprobieren, wenn ihr wollt oder nicht. Wenn es um eine Beratung geht, schaut euch mal an, wenn ihr eine Beratung macht, eine Anamnese macht. Es gibt nicht viele, die automatisch während der Beratung eine Abformung nehmen. Und es kann sein, dass man sich auch allein über diesen Schritt eine Abformung zu nehmen, bevor man irgendein Wort über Hörgeräte oder Sonstiges verliert, auch schon differenzieren kann. Weil mit der Aussage gleichzeitig zu sagen, naja, um wirklich eine gute Empfehlung zu machen, muss ich erstmal schauen, wie ist denn Ihr Ohr beschaffen und das auch mal zu zeigen und sowas, da kann man sich auch abheben. Das wollte ich ganz gerne da mitgegeben haben, weil mich das so ein bisschen daran erinnert hat, jetzt gerade an dieses Konzept. Also Differenzierung ist ein ganz großes, wichtiges Thema, glaube ich. Auch wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft mal schauen, wie sich der Markt gestalten wird, ich glaube, sich da abzusetzen. Oder sehen Sie es anders?
Absolut. Wir halten das für ein Kernelement. Deswegen haben wir inzwischen 11 verschiedene Differenzierungselemente entwickelt, die also entweder markengeschützt oder patentgeschützt sind. Denn das wissen wir, glaube ich, alle in der Branche, wird auch mal ganz gerne kopiert. Und wir wollen halt für unsere Mitglieder tatsächlich Exklusivität erreichen. Deswegen schützen wir all unsere Ideen, die halt auch aus ganz verschiedenen, unterschiedlichen Richtungen kommen. Ne? Der Mercator-Hörtest ist ein Beispiel. Wir haben auch einen eigenständigen Hörtest für Diabetiker entwickelt. Ne? Das ist uns auch ein echtes Anliegen. Dafür sind wir am Anfang ein bisschen gegrillt worden, so nach dem Motto, warum brauchen wir denn einen weiteren Hörtest für Diabetiker? Unser normaler Hörtest ist doch ebenfalls hervorragend geeignet. Und dann weise ich an der Stelle immer darauf hin, dass wir es nicht geschafft haben, im Rahmen von Diabetes zu verankern, dass ein zunehmender Hörverlust eine typische Begleiterkrankung von Diabetes sein kann. Das können Sie bei allen möglichen Infoseiten, Webseiten für Diabetiker sehen. Wenn Sie da nach Folgeerkrankungen schauen, dann werden Sie den diabetischen Fuß, das diabetische Auge, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und finden. Das Einzige, was Sie da nicht finden, ist tatsächlich der Hinweis auf Hörverlust und Diabetes. Ne? Wir haben das also nicht verankert, obwohl das Risiko, einen Hörverlust zu erleiden, wenn man Diabetiker ist, tatsächlich doppelt so hoch wie bei Nicht-Diabetikern ist. Also ein großer Unterschied, evident, ganz eindeutig, statistisch bewiesen, aber nicht verankert. Deswegen haben wir für unsere Mitglieder einen eigenen Hörtest entwickelt, der heißt Audiatrie. Und der ist optimal dazu geeignet, in seiner Herangehensweise auch innovativ genug, um ihn als eigenständigen Hörtest bezeichnen zu können. Geeignet, um Endverbrauchern klarzumachen, dass es einen Zusammenhang zwischen Diabetes und Hörverlust gibt und dass man als Diabetiker regelmäßig sein Gehör tatsächlich überprüfen lassen sollte.
Okay, also ein weiteres Werkzeug, ein weiteres Mittel, das was eher so in die medizinische Richtung geht, so würde ich es jetzt interpretieren, je nach Standort vielleicht sogar, also das auch individuell, je nach, wenn ich jetzt ein Ärztehaus in der Nähe habe, wo vielleicht dieses Thema auch mal öfter der Fall sein kann, ist das ja tendenziell ein Thema, was ich dann mit aufnehmen kann. Muss ich oder kann ich oder darf ich mich da frei bedienen oder wie ist das?
Also wenn man die Philosophie der IAS auf einen Satz verkürzen wollte, dann ist der Satz, alles kann, nichts muss, eigentlich der beste der Satz oder der beste kurze Satz, den man dafür bringen könnte. Das meint, dass unsere Angebotsvielfalt halt riesig ist. Ne? Also nicht nur die 11 Differenzierungselemente, nicht das extrem ausgefeilte Marketing, Weiterbildung etc. etc. Sondern die Tatsache, dass man aus diesem Angebot tatsächlich völlig frei auswählen kann. Man ist zu gar nichts gezwungen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir sind der Meinung, dass man ein inhabergeführtes Fachgeschäft wird, um selbstständige Entscheidungen treffen zu können. Deswegen sollte man sich in keinster Weise einschränken lassen. Das ist tatsächlich bei uns ganz tief in der Philosophie verankert. Wir sind selbst selbstständig. Wir wissen, was es bedeutet, selbstständig zu sein. Wir mögen es auch nicht, wenn wir eingeschränkt werden. Und das würden wir unseren Mitgliedern in keinster Weise zumuten. Deswegen ein Riesenangebot und die Möglichkeit für die Mitglieder aus diesem Riesenangebot tatsächlich jeweils auszuwählen. Niemand ist gezwungen, irgendetwas zu nutzen. Es gibt absolut Mitglieder, die gar nichts von unseren Spezialelementen nutzen. Es gibt aber auch Mitglieder, die da sehr intensiv zuschlagen.
Was ich schon über Sie gehört habe im Vorfeld, ist, dass Sie ja auch zum Beispiel bei Neugründungen unterstützen, da bei der Standortauswahl etc. helfen. Da würde wahrscheinlich auch, oder könnte ich mir jetzt vorstellen, geben Sie da eine Empfehlung ab, also jetzt zum Beispiel an Standort XY oder jetzt in deinem Fall würde vielleicht dieses Portfolio an diesen Maßnahmen hier gut passen. Wie sieht sowas aus? Also das wurde jetzt von außen an mich herangetragen. Vielleicht können Sie darüber zwei, drei Worte verlieren.
Ja, sehr gerne. Tatsächlich ist uns die Unterstützung von Neugründungen und Filialisierungen von Anfang an extrem wichtig gewesen. Wir haben also schon 2015 bei unserer Gründung damit angefangen, Neugründer sehr umfangreich zu unterstützen. Unsere ersten 2, 3 Mitglieder waren Neugründer. Also von daher haben wir das von Anfang an tatsächlich sehr, sehr erfolgreich gemacht, diese Neugründer entwickeln sich tatsächlich auch alle hervorragend und wir haben ein sehr ausgefeiltes Programm, um Neugründern tatsächlich zu einem hervorragenden Start zu verhelfen. Und dieses Programm beinhaltet ganz viele Schritte. Einer der wichtigsten Schritte ist am Anfang tatsächlich die Standortanalyse, bei der wir also hingehen und mit einem selbst entwickelten Programm, das komplett halt auf die Hörgeräteakustik zugeschnitten ist, sehr zielgerichtet sagen können, wo ein Fachgeschäft unbedingt eröffnet werden sollte, weil das Potenzial halt stark da ist, wo es vielleicht eröffnet werden kann, wenn insbesondere noch ein paar andere positive Aspekte dafür sprechen oder wo man auf keinen Fall auch ein Hörakustik-Fachgeschäft eröffnen sollte, weil es da einfach viel zu risikoreich ist. Diese Standortanalyse ist äußerst spannend. Ich kann Ihnen also auch sagen, dass wir tatsächlich der Meinung sind, dass Deutschland aktuell mindestens noch 1400 Standorte aufweist. Also wir könnten an 1400 Standorten in Deutschland tatsächlich noch ein Hörakustikfachgeschäft eröffnen.
Also wo Sie sagen, hier lohnt es sich auf jeden Fall, das sollte man tun.
Wow. Es gibt also eine richtig breite Auswahl, es gibt richtig gute Chancen. Das beweisen wir mit jeder Neugründung, die wir begleiten, wie erfolgreich man das heutzutage tatsächlich machen kann. Ich habe in meinem Leben jetzt weit über 500 Fachgeschäfte an den Start gebracht, ne? Neugründungen und Filialisierungen. Von daher verfügen wir halt über extrem viel Erfahrung, was das angeht. Wir wissen halt sehr genau, worauf man dabei achten muss. Da ist nicht nur die Standortanalyse ein Thema, da sind natürlich der Businessplan, die Finanzierung, die Auswahl des Ladenlokals, die Verhandlungen mit dem Vermieter und alle Schritte, die sozusagen zwischen der Anmietung des Ladenlokals und der Eröffnung eines Fachgeschäftes liegen, die sind halt in unserem Portfolio ganz, ganz fest verankert. Ich betreue alle Neugründer komplett selbst. Wir haben ganz regelmäßig Kontakt. Es gibt viele Checklisten, auf deren Basis wir dann auch immer zusammenarbeiten und uns austauschen. Und wir bringen die Leute tatsächlich erfolgreich an den Start oder wir helfen unseren Mitgliedern erfolgreich weitere Filialen zu gründen. Beides ist sehr, sehr wichtig. Ich bin halt felsenfest davon überzeugt, dass es sehr viele, sehr gute Standorte gibt und ich versuche den inhabergeführten Fachgeschäften zu helfen, diese Standorte nicht den Großfilialisten zu überlassen, sondern sie für die inhabergeführten Fachgeschäfte zu reservieren.
Sehr gut. Sie in inhabergeführter Hand zu lassen. Prima. Wenn wir mal für einen kurzen Moment davon ausgehen, ich habe mich jetzt für einen dieser 1400 Standorte entschieden und wir haben da gemeinsam einen Businessplan entworfen und Sie sagen, jawohl, Herr Balmes, das kann man super gut so machen. Auch die Rahmenbedingungen passen und so. Womit müsste ich jetzt als Neugründer, wenn es jetzt mein erstes Fachgeschäft ist, womit müsste ich als Herausforderung für die nächsten, sage ich mal, 24, 36, 48 Monate rechnen? Was sind so meine ersten Herausforderungen der ersten 2, 3 Jahre? Womit werde ich mich am meisten auseinandersetzen? Was wird mir vielleicht das ein oder andere graue Haar verursachen?
Also gehen wir das vielleicht etwas zweigeteilt an. Es gibt auf der einen Seite die persönlichen Entwicklungen, die man tatsächlich hinlegen muss als Neugründer. Ich versuche Neugründern während des Prozesses immer klar zu machen, dass der Sprung vom angestellten Mitarbeiter zum selbstständigen, inhabergeführten Fachgeschäft, zum Leiter des eigenen Ladens tatsächlich ungefähr so groß ist wie der Sprung vom Fahrradfahrer zum LKW-Fahrer.
Das ist ein großer Vergleich, ein großer Unterschied.
Ja, es ist ein echter Perspektivwechsel, der da stattfindet. Und ich glaube, wenn man jetzt alle Neugründer der letzten paar Jahre fragen würde, dann würden die bestätigen, dass der Perspektivwechsel tatsächlich groß ist. Das heißt nicht, dass man davor Angst haben muss, ne? Also diesen Prozess haben ja alle hingelegt, alle haben es geschafft. Also insofern ist es machbar. Aber es muss klar sein, dass es schon größere Herausforderungen an die Persönlichkeit des Unternehmers tatsächlich gibt. Damit muss man arbeiten, das tun wir. Im Rahmen der Begleitung versuchen wir auch immer ein Coaching zu bringen. Wir versuchen also immer dem Neugründer, der Neugründerin tatsächlich zu helfen, diese Entscheidungsfindung hinzulegen, zu wissen, wie man an Entscheidungen überhaupt herangeht, was ist positiv, was ist negativ, worauf muss ich achten, was muss ich tun, wenn ich zum Beispiel ein gutes Angebot bekommen will, mit wie vielen Leuten muss ich sprechen, wenn ich mir eine Anpasskabine bauen lassen möchte. Ne? Kann ich da mit einem Trockenbauer reden oder sollte ich mit 3 oder 4 sprechen? Das sind alles so Dinge, die einem dabei helfen, sich wirklich in diese Unternehmerrolle hineinzudenken und immer unternehmerischer zu werden. Und ich beobachte das tatsächlich immer mit großem Spaß. Das macht mir immer sehr viel Freude, wenn ich sehe, welche Entwicklung die Leute in diesen 3, 4, 5 Monaten, die wir da gemeinsam diesen Weg gehen, tatsächlich auch hinlegen können. Ne? Wenn dann der Start des Fachgeschäftes da ist, dann geht es natürlich stark um Marketing, um Dienstleistungen, ne? Um die Frage, wie komme ich jetzt tatsächlich an meine Kunden heran? Wie schaffe ich es, meine Marktposition auszuarbeiten? Auch da helfen wir natürlich sehr intensiv. Aber auch da muss jeder tatsächlich seine eigenen Entscheidungen treffen. Jeder muss auch für sich seine eigenen Erfahrungen machen. Und jeder stellt auch für sich fest, dass es gar nicht so unbedingt immer übertragbare Erfahrungen von anderen Hörakustikern oder aus anderen Regionen gibt. Ne? Auch das ist eine der ganz wesentlichen Erkenntnisse, dass jeder halt tatsächlich auch ein bisschen auf seiner eigenen Insel unterwegs ist und auf seiner eigenen Insel dann tatsächlich auch eigene Spielregeln gelten. Man muss dann erstmal herausfinden, wie sind die Leute in meinem Einzugsgebiet gestrickt? Sind die serviceorientiert oder sind die preisorientiert? Was wollen die hören? Welche Werbeform ist spannend? Kann ich hier noch mit Anzeigen arbeiten oder sollte ich vielleicht eher mit Postwurfsendungen arbeiten? Gibt es vielleicht andere Methoden, die hier in der Gegend spannend sind? Wie kann ich mich persönlich einbringen? Wie kann ich Networking betreiben? Wie kann ich Kontakte aufbauen? Das sind alles Themen, die halt insbesondere am Anfang wichtig sind und die dann tatsächlich auch am Anfang die Weichenstellung dafür setzen, wie erfolgreich und wie intensiv man mit Marketing in den darauffolgenden Jahren arbeitet. Differenzierung ist ein wichtiges Thema. Da entscheiden sich viele Neugründer halt im Vorfeld für 1, 2, 3 Differenzierungselemente, die sie dann halt im Laufe der Zeit dann immer weiter ausbauen.
Klar, mit einem kleinen Portfolio anzufangen, sich darauf zu konzentrieren, das zu verinnerlichen und darauf aufzubauen, das klingt für mich im ersten Moment auch sehr, sehr sinnig und logisch. Sie sagten gerade, jeder ist ein bisschen auf seiner eigenen Insel, vielleicht auf seiner eigenen Scholle unterwegs hat auch so mit den eigenen Herausforderungen ein bisschen zu kämpfen oder die sind auch immer individuell. Gibt es da einen Unterschied zwischen einem ländlichen Bereich und einem städtischen Bereich? Hat sich das vielleicht sogar geändert? Interessiert mich. Also ist es jetzt so, dass wenn ich jetzt irgendwo, sag ich mal, irgendwo in, weiß ich nicht, im Fränkischen oder so irgendwo bin, ja, wo sehr ländlicher Raum ist zum Beispiel mal und ohne jetzt, keine Ahnung, zu wissen, wie es da aussieht, aber ich stell mir das jetzt so vor, heißt es jetzt im Moment, würden Sie jetzt im Moment eher davon abraten oder ist das total individuell? Sagen Sie, im Moment geht eher so der städtische Raum. Gibt es überhaupt so Strömungen? Kann man da so Entwicklungen absehen? Hat sich da in dieser Standortbewertung was geändert in den letzten Jahren? Sind gewisse Faktoren wichtiger geworden? Andere haben vielleicht an Gewicht verloren?
Ja, also eindeutig. Gehen wir erstmal auf den Unterschied zwischen eher städtischen und eher ländlichen Strukturen ein. Es ist also, alles, was ich jetzt sage, ist nicht absolut. Ne? Also ich habe da keinen Absolutheitsanspruch, denn wie gesagt, man muss tatsächlich immer vor Ort schauen, wie genau die Situation ist. Aber generell können Sie davon ausgehen, dass in den Städten die Preissensibilität von Endverbrauchern tatsächlich höher ist. Aha. Da ist der Wettbewerbsdruck größer und überall da, wo der Wettbewerbsdruck größer ist, da wird auch immer mal ganz gerne mit Preisen gearbeitet und man trainiert im Prinzip ja dann die Endverbraucher dahin, dass sie preissensibler werden. Ne? Wenn jeder also anfängt mit Preisen zu arbeiten, ist die Preissensibilität einfach da. Auf dem Lande ist das häufig anders. Da sind tatsächlich serviceorientierte Themen, leistungsorientierte Themen tatsächlich wichtiger. Ne? Also ganz generell kann man sagen, die Preissensibilität in der Stadt ist höher als auf dem Lande. Dann müssen wir unterscheiden zwischen Norden, Süden, Osten, Westen. Tatsächlich sind die Durchschnittsverkaufspreise in den einzelnen Regionen sehr stark unterschiedlich. Ne? Das ist also auch ein Thema, dass man dabei berücksichtigen muss. Also insofern, tatsächlich muss jeder für sich in seiner Region diese Erfahrungen machen. Wir pflegen einen intensiven Austausch innerhalb der IAS. Wir haben ein sehr lebendiges Seminarwesen. Alle 3 Monate kommen im Prinzip ganz viele Mitglieder zusammen. Dann reden wir einen Tag lang über Marketing und ähnliche Themen. Und das ist auch sehr wichtig. Man muss immer hören, womit andere Mitglieder besonders erfolgreich sind, was da besonders gut funktioniert und, und. Aber man darf nie mit dem Gedanken nach Hause gehen, dass das, was man da jetzt gehört hat, 1:1 in der eigenen Region eingesetzt werden kann und dann erfolgreich sein muss. Sondern man muss wirklich immer darüber nachdenken, wie man es so individualisiert, dass es in der eigenen Region ebenfalls hervorragend funktioniert.
Ja, leuchtet mir ein. Gehört vielleicht auch zum Teil dazu, Unternehmer zu sein, das zu übertragen und für sich selber zu adaptieren und zu schauen, was passt bei mir in meiner eigenen Region. Tendenziell vermute ich mal, die meisten Neugründungen finden wahrscheinlich im eigenen Umfeld irgendwo statt. Also ich gehe jetzt nicht, wenn ich jetzt in Hamburg wohne, suche ich mir nicht irgendwas aus zum Gründen irgendwo in der Mitte Deutschlands. Ich würde jetzt eher hier in der Region, also oder andersrum gefragt, ergibt es Sinn, da wo ich verwurzelt bin, auch zu bleiben? Ist das häufig so oder eher nicht? Ist das eigentlich losgelöst voneinander?
Auch da gibt es wieder Vor- und Nachteile. Also tatsächlich ist es bei den meisten Neugründern so, dass man sich einen Standort wünscht, der sozusagen in Schlagdistanz zur eigenen Wohnung, zum eigenen Haus sozusagen.
Ergibt ja auch Sinn.
Das macht absolut Sinn, da fühlt man sich wohl. Und wir gehen dann hin, wir besprechen dann meistens mit dem Neugründer, welchen Abstand von seinem Haus, von seiner Wohnung er gerne haben würde, wie viel Zeit er gerne im Auto sitzen würde. Und dann suchen wir halt in einem entsprechenden Umkreis um den Wohnort herum den optimalen Standort für ein Fachgeschäft. Da haben wir auch immer was gefunden. Also noch nie ist jemand tatsächlich leer ausgegangen. Also von daher kann man also durchaus heimatbezogen arbeiten. Und das hat natürlich gewisse Vorteile. Wenn man in einer Region richtig verankert ist, wenn man die Philosophie der Region tatsächlich kennt, wenn man weiß, worauf die Leute reagieren, wenn man vielleicht sogar vor Ort bekannt ist, weil man mit den Leuten zur Schule gegangen ist, weil der Vater irgendwie im Stadtrat gesessen hat oder klar, Arzt vor Ort oder so etwas gewesen ist, dann ist das natürlich ausgesprochen hilfreich, ne? Denn dann sind wir bei dem Thema Networking, das hatte ich eben schon mal. Da ist ja dann sozusagen die Grundlage für das Networking schon gegeben. Es gibt aber andererseits auch Neugründer, die da völlig flexibel und völlig locker sind, die einfach dann zu uns kommen und sagen, so, sucht mir bitte mal einen richtig knackigen Standort. Ich möchte etwas mit richtig viel Potenzial. Mir ist eigentlich egal, wo es ist. Und dann suchen wir gemeinsam eine schöne Gegend, in der man sich sehr wohlfühlen kann und in der dann halt das Potenzial für ein neues Hörakustikfachgeschäft ganz hervorragend geeignet ist.
Hört sich also für mich auf jeden Fall so an, als wäre da in der Vergangenheit schon viel Herzblut ihrerseits reingeflossen und als würde ich da auf jeden Fall einen sehr großen Benefit von haben, wenn ich mich da unterstützen lasse. So nehme ich es wahr. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hatte gerade eben gefragt nach den Herausforderungen jetzt so als Neugründer. Wenn wir es mal auf die allgemeine Ebene heben, wir wissen, wir sagen immer, der Markt ist im Wandel. Es ist ja wahrscheinlich seit Jahren und Jahrzehnten immer so ein kleines bisschen. Aber wo geht das aus Ihrer Sicht in der nächsten Zeit hin? Was glauben Sie, was sind so allgemein, jetzt nicht auf Neugründer bezogen, sondern allgemein so die Herausforderungen? Wie sollte ich vielleicht ist das auch schon so ein Tipp oder so, wie sollte ich mein Fachgeschäft ausrichten oder was sollte ich in meinem Fachgeschäft auf dem Schirm haben, wenn ich so die nächsten paar Jahre am Markt bestehen will und auch da eine Chance haben möchte?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich werde das tatsächlich auch von Neugründern oder auch von Mitgliedern, Filialisierern tatsächlich öfters gefragt. Und ich fange eigentlich dann immer damit an, dass ich sage, ich könnte jetzt so naheliegende Dinge aufführen, Inflation, oh Gott, Ukraine-Krieg, VDEC. Das sind alles Themen, die uns auf die eine oder andere Art in den nächsten Monaten, Jahren beschäftigen werden. Aber ich versuche dann immer zu sagen, dass man eigentlich versuchen sollte, das aus einer etwas erhöhten Position heraus mal zu betrachten. Und dann stellt man eigentlich fest, dass alles, was jetzt passiert oder was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert, genauso ist wie in der Vergangenheit. Es gab auch in der Vergangenheit immer irgendwelche größeren Herausforderungen, Änderungen, Entwicklungen, auf die man sich einstellen musste. Jetzt Corona, das haben wir alle noch vor Augen, oder die Euro-Krise 2010, die Finanzkrise 2007. Ich weiß noch ganz genau, wie wir damals zusammengesessen haben und darüber nachgedacht haben, wie wir das jetzt überstehen sollen in der Branche. Da sind wir davon ausgegangen, dass die Durchschnittsverkaufspreise in den Keller fallen werden und dass kaum noch Leute Hörgeräte kaufen werden und. Und wie immer ist es in unserer Branche so gewesen, dass sich alles nur ein paar Wochen, ein paar Monate ausgewirkt hat und wir immer innerhalb kürzester Zeit auf einen ganz stabilen Wachstumspfad eingeschwenkt sind. Von daher glaube ich, dass das alles, was da so kommt, zum Beispiel auch das Eindringen neuer Mitbewerber, neuer Wettbewerber in den Markt oder Leute, die halt die jeweiligen Spielregeln brechen, das gab es schon immer und das wird es auch in Zukunft immer gehen. geben. Und das einzig wirklich Stetige, auch in unserer Branche, ist der Wandel. Und das ist die Herausforderung, mit der man sich beschäftigen muss. Die Herausforderung liegt in einem selbst. Ist man einfach dynamisch genug, innovativ genug, offen genug, um sich weiterzuentwickeln oder halt eben nicht? So richtig stilprägend wird für die nächste Zeit, werden für die nächsten Jahre auf jeden Fall Wettbewerbsfaktoren sein. Es ist völlig klar, dass der Wettbewerb noch weiter zunehmen wird. Ich wage jetzt mal eine steile These. Wir werden noch wesentlich mehr stationäre Hörakustikfachgeschäfte oder Mischbetriebe bekommen. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Spitze so bis auf circa 11.000 Fachgeschäfte kommen werden. Das klingt jetzt sehr viel.
Oh ja,
wir haben aktuell so etwa 7.200, 7.300 Fachgeschäfte. 11.000 Fachgeschäfte, nur mal um so einen Vergleich herzustellen, das wäre ungefähr so viel, wie es Blumenläden aktuell in Deutschland gibt.
Aha.
Ja, also da bekommt man mal so ein Gefühl dafür, weil wir haben ja immer so einen Fokus auf die Hörakustik. Wir sehen ja auch die Hörakustikläden. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht so viele Blumenläden wahrnehmen, aber davon gibt es tatsächlich 11.000 und wir werden in der Spitze werden wir tatsächlich vermutlich auf diese, sagen wir mal, Richtung 11.000 Fachgeschäfte zugehen in den nächsten 10, 15, 20 Jahren. Dazu wird es natürlich dann auch diese hybriden Vertriebsformen geben, also diese Mischungen aus Online- und stationärem Vertrieb und alles, was dann so an Implikationen daraus resultiert, hat halt mit den Veränderungen aus dem zunehmenden Wettbewerb zu tun. Das bedeutet, dass man weiterhin zumindest sollte man spätestens jetzt damit anfangen, ein sehr aktives, dynamisches und professionelles Marketing an den Tag zu legen bei den inhabergeführten Fachgeschäften. Man sollte sich unbedingt differenzieren. Das Thema Differenzierung ist längst noch nicht verankert bei den Hörakustikern. Das muss unbedingt noch stärker Einzug halten, damit wir wegkommen von Preiswettbewerb und so etwas, wegkommen von Vergleichbarkeit, sondern wirklich wieder verstärkt über Leistungsaspekte arbeiten. Und wir müssen auch potenzialstarke Standorte besetzen. Ich sage das jetzt mal aus der Sicht der inhabergeführten Fachgeschäfte. Wenn die inhabergeführten Fachgeschäfte die guten Standorte in der Zukunft besetzen, dann werden die nicht von Großfehlerlisten besetzt. Und so kann ich halt die Wettbewerbsposition, meine eigene, wenn ich also jetzt als Hörakustiker in irgendeiner Stadt arbeite und besetze sozusagen nach und nach das Umfeld, dann kann ich meine eigene Wettbewerbsposition dadurch absichern. Ja. Dazu kommen natürlich noch Themen wie Personalgewinnung. Wie gesagt, das resultiert alles aus diesem zunehmenden Wettbewerb. Wenn wir irgendwann mal 9.000 Fachgeschäfte, 10.000, 11.000 Fachgeschäfte haben, dann brauchen wir halt auch das entsprechende Personal dafür. Alles resultiert aus diesem Wettbewerb und der Wettbewerb um Personal wird halt auch immer, immer größer werden.
Ganz wichtiger Punkt, glaube ich, gerade. Ich habe zwischendurch mal ganz kurz gerechnet hier, wenn man jetzt einfach mal für den Moment Ihrer These zu 100% glaubt und sagt, okay, es geht Richtung 11.000 Fachgeschäfte, noch gibt es 1.400 Standorte, die gut funktionieren, bei derzeit 7.200, dann bleiben ja ungefähr 2.500 Standorte über, die eher so suboptimal sind. Also, liebe Leute, wenn ihr mit der Gründung spielt, mit dem Gedanken, dann wäre es an der Zeit, sich jetzt oder in der nächsten Zeit damit auseinanderzusetzen, um die guten Standorte zu belegen.
Das sehe ich ähnlich, genau.
Sehr gut, sehr gut. Ja, dynamisches Marketing, Sie sagten es, ist, glaube ich, auch da, gerade nun sind sie nicht mehr so ganz so neu, aber ich sage mal nochmal, neue Medien mit einzubinden, auch die Kanäle zu nutzen, die, glaube ich, immer wichtiger werden, für die immer jünger werdenden Kunden auch, die mit aufzunehmen. Und ich glaube auch da, je größer auch dort der Wettbewerb ist, desto wichtiger ist auch dort der eigene professionelle Auftritt. Was wir öfter sehen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, was wir öfter sehen, ist, dass Printinhalte 1:1 ins Online-Marketing sozusagen übernommen werden, in Postings oder sowas, wo man vielleicht sagen kann, okay, gibt es da eine andere Ansprache zum Beispiel, kann ich es anders aufbauen oder sowas. Ich glaube, da gibt es in unserer Branche noch ein kleines bisschen Potenzial, das es auszuschöpfen gilt.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich betrachte das immer als Entwicklung. wenn jemand noch gar kein Online-Marketing betrieben hat, dann freue ich mich darüber, wenn er den ersten Schritt geht. Wir haben tatsächlich schon seit 6 Jahren eine Mitarbeiterin bei der IAS, die sich ausschließlich um das Social-Media-Marketing für die Mitglieder kümmert. Also wir haben schon vor 6 Jahren damit angefangen, als wir noch eine ganz, ganz kleine Einkaufsgemeinschaft waren, weil wir davon überzeugt waren, dass Online-Marketing halt extrem wichtig ist und eine echte Diaspora in unserer Branche eigentlich darstellt, nicht wirklich viele inhabergeführte Fachgeschäfte aktiv Online-Marketing betrieben haben. Seitdem hat sich viel getan. Und ich sehe das immer als Entwicklung. Ich finde es immer gut, wenn jemand mit Online-Marketing anfängt, dann kann er von mir aus auch gerne eine statische Anzeige sozusagen benutzen. Wenn er dann die ersten positiven Erfahrungen gemacht hat und wir ihm zeigen, welchen Weg man da noch gehen kann und das Bewegtbild viel interessanter in den sozialen Medien ist als irgendetwas Statisches und man sieht dann wieder die steigenden Erfolge, dann ist das für alle sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön.
Wie Sie sagen, ein Prozess gehört auch dazu, auch wieder zum Unternehmertum, sowas zu lernen, das mit aufzunehmen, weil es gehört am Ende des Tages mehr dazu, als Hörsysteme anzupassen. Das ist ja ein ganz, ganz großes, Paket. Und also ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie da an vielen Ecken und Kanten dieses Paketes unterstützen können. So stellt sich das für mich dar.
Absolut, das tun wir. Die Leistungspalette ist umfassend. Also ich kann da derzeit keine Lücken erkennen, aber das Gute bei uns ist, wenn Mitglieder uns auf eine Lücke hinweisen, dann schließen wir die sofort. Also von daher sind wir auch immer dankbar für Tipps.
Sehr gut, sehr gut. Ich habe ja auch keine Lücke, wenn wir mir stehen. Und wenn Sie noch unbedingt was loswerden wollen, wäre jetzt der richtige Moment, wenn Sie sich noch was zurückgehalten haben, wo Sie gesagt haben, ach, das muss auf jeden Fall mit rein, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt.
Ja, dann würde ich sozusagen etwas Versöhnliches mit einer guten Aussicht am Ende erwähnen wollen, nämlich die Erkenntnis aus vielen Jahren Arbeit in der Hörgeräteakustik, dass aktive und gute Arbeit sich ausgezahlt hat und sich auch in Zukunft auszahlen wird. Es ist also wirklich ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Ne? Ich habe in Gesprächen öfters mal gehört, die 70er, 80er Jahre wären die goldene Zeit der Hörgeräteakustik gewesen. Das kann gut sein, das habe ich nicht miterlebt. Die wenigsten von uns waren da wahrscheinlich aktiv. Aber ich bin mir sehr sicher, dass weiterhin sehr, 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 sehr schöne Zeiten vor uns liegen und sich, wie gesagt, aktive und gute Arbeit, gutes Networking, gutes Marketing, gute Differenzierung sich noch sehr, sehr lange auszahlen werden.
Sehr gut, das ist ein schöner und optimistischer Blick in die Zukunft. Herr Leisten, vielen, vielen Dank für das coole Gespräch. Wir bleiben in Kontakt. Ich packe Ihre Kontaktdaten in die Shownotes. Und wenn ihr da draußen Interesse habt, dann meldet euch doch und stellt Kontakt her.
Sehr gerne, vielen Dank.
Dann alles, alles Gute, bis bald. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, da geht die Serie weiter. Mit großen Schritten. Ihr wisst wie immer, wenn ihr an uns Feedback und Themenvorschläge habt, dann schreibt uns an training@starkey.de mit dem Betreff Podcast. Schaut auf Instagram vorbei, Stichwort dynamisches Marketing. Auf YouTube, da gibt es auch immer Neuigkeiten. Und oder auf Starkey Pro, ganz genau. Da findet ihr alle wichtigen Infos zu unserem Hörsystem. Klickt hier gerne auf Abonnieren, wir freuen uns. Und dann hört ihr ganz automatisch in 2 Wochen wieder rein. Immer mittwochs und überall, wo es Podcasts gibt. Macht's gut. Bye, bye.